Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Endlich, endlich, endlich. Ich freue mich so sehr, euch das mitteilen zu können. Die bedürfnisorientierte Pädagogik gibt es nun endlich für Fachkräfte und Teams als Online-Kurs. Ihr könnt schrittweise in 6 Modulen euch der BOP annähern und in einem zum Beispiel 2-Jahres-Plan, so haben wir das jetzt aufgeschrieben, für Teams euch kontinuierlich anhand von Videos und Übungen, es sind wirklich 16 Stunden Videomaterial und 80 Übungen, ihr könnt in die Reflexion gehen, ihr könnt häppchenweise in den Austausch gehen, in Teamsitzungen, ihr könnt euch durch die BOP wursteln sozusagen, und ich bin so unglaublich stolz darauf, dass der jetzt da ist, der BOP-Kurs. Ich setze euch die Infos in die Shownotes und möchte aber nun natürlich die Gästin ankündigen. Nämlich, es geht heute um das Thema Koregulation und Selbstregulation und wie das alles zusammenhängt. Das ist so eng verbunden mit der bedürfnisorientierten Pädagogik. Davon sprechen wir ja ganz viel. Und ich freue mich umso mehr, dass wir das Thema heute wirklich sehr tief und fachlich uns anschauen mit Ineke Eilers. Ineke Eilers ist Fachberaterin, Referentin und Autorin. Sie hat ein ganz neues Buch veröffentlicht, Selbst- und Koregulation beim Klett-Kita-Verlag. Sie hat Gesundheitswissenschaft studiert und Erziehungswissenschaften und ist neuromotorische Entwicklungsförderin und Martin Mio Practitioner. Und durch die Kombination eben ihrer Studienfächer und der langjährigen Erfahrung als Yoga-Lehrerin auch und durch die Kombination eben dieser verschiedenen Fächer kann sie das Thema Bildung und Gesundheit und Achtsamkeit und Regulation eben gut zusammenbringen und ist deswegen spezialisiert auf das Thema Selbstregulation von Kindern und auch Erwachsenen und das Zusammenspiel. Und ich finde, unser Interview ist so wundervoll geworden. Es ist wirklich sehr tiefgehend. Bei mir gab es auch einige Aha-Erlebnisse. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, liebe Ineke. Wie schön, dass du hier im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Lea. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Vielen Dank.
Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich genau Regulation? Weil ich finde, das ist so ein Wort, das wird so, ich weiß nicht, mit dem wird so um sich geworfen vielleicht auch. So. Und ja, wir müssen uns regulieren und wir müssen die Kinder regulieren. Aber irgendwie so richtig, was das bedeutet, das wissen, glaube ich, wenige. Was ist denn Regulation?
Regulation ist erstmal auch ein riesengroßes Wort und wird auch in vielen verschiedenen Kontexten sehr unterschiedlich verwendet. Es gibt Selbstregulation, Nervensystemregulation, Emotionsregulation. Und für mich bedeutet Regulation insgesamt erst einmal, dass ich meine eigenen inneren Zustände wahrnehmen kann, um sie dann im besten Fall auch beeinflussen zu können. Dafür muss ich aber erstmal spüren können, welche Emotionen zum Beispiel gerade sehr präsent sind in mir, aber auch, was für Körperreaktionen gerade in mir sehr präsent sind. Meine Schultern angespannt sind, weil ich nervös oder gestresst bin, oder ob meine Atmung sehr schnell geht, weil ich aus irgendwelchen Gründen gerade unter Anspannung stehe. Und das ist erstmal eine Voraussetzung dafür, dass ich diese Zustände irgendwann auch beeinflussen kann. Und das ist natürlich eine ziemlich günstige Kompetenz, wenn man das mit zunehmendem Alter irgendwann auch immer besser schafft, dass man auf sein eigenes Erleben Einfluss nehmen kann. Einfach weil man deswegen seinen eigenen Emotionen, aber auch Gedanken nicht so hilflos ausgeliefert ist und eben Einfluss auf dem eigenen Zustand nehmen kann.
Ich habe jetzt verstanden, Regulation ist so ein Überbegriff und ein Teil wäre quasi Emotionsregulation. Was wäre dann Emotionsregulation? Was ist damit gemeint?
Wenn ich Emotionen wahrnehme in mir, ich bleibe mal bei der Emotion Wut zum Beispiel, dann geht diese Emotion mit Gedanken einher. Zum Beispiel, ich bin wütend, weil gerade dies und das und jenes passiert ist. Das geht aber auch immer mit einem Körperzustand einher. Wenn ich wütend bin, dann ziehen sich zum Beispiel die Schultern hoch oder ich balle meine Fäuste oder ich werde rot im Gesicht. Und diese Emotion Wut zum Beispiel zu regulieren, meint erstmal wahrnehmen zu können, ich bin wütend, und dann dieser Wut einen geeigneten Ausdruck zu geben, auch durchaus einen geeigneten körperlichen Ausdruck. Und dafür brauchen wir schon relativ viel Kompetenzen, weil das kann bei jüngeren Kindern zum Beispiel erst einmal sein, dass ich den Stressor so schnell wie möglich verschwinden lassen möchte. Mhm. Beispielsweise, ich bin wütend, weil das andere Kind meine Lieblingsschaufel hat, und dann kann die erste impulsive Reaktion sein, dem Kind das Spielzeug wegzunehmen. Vielleicht sogar auf dem Weg dahin, das andere Kind zur Seite zu schubsen. Das ist erstmal eine altersgemäße Strategie, sollte irgendwann aber sich entwickeln in eine Strategie, die andere Kinder nicht verletzt. Und dafür brauchen wir Emotionsregulation, um dieser Wut einen körperlichen Ausdruck zu geben. Dass die Fäuste geballt werden zum Beispiel, ist völlig in Ordnung. Mit diesen geballten Fäusten ein anderes Kind zu verletzen, ist natürlich nicht in Ordnung. Und Emotionsregulation bedeutet, Wege zu finden, diesem körperlichen Ausdruck zum Beispiel, der Wut einen anderen Ausdruck zu geben, der im besten Falle eben nicht andere Menschen involviert oder verletzt, aber der trotzdem Raum gibt für dieses Gefühl. Und das ist mir auch immer wichtig, dazu zu sagen, denn Regulation bedeutet nicht, diese Gefühle wegzudrücken und sofort wegzuregulieren, sie am besten gar nicht mehr zu spüren. Es bedeutet schon, diese Gefühle wahrzunehmen und ihnen dann eben einen geeigneten Ausdruck zu geben.
Und ab wann kann ich denn damit rechnen, dass Kinder das nicht mehr mit den Fäusten machen? Also das ist zumindest bei mir in den Fortbildungen echt viel Thema, dass das dann auch Fachkräfte manchmal wirklich Angst kriegen, so auf die Art, jetzt mit 5 haut er immer noch oder sowas. Wann können wir denn damit rechnen, dass Kinder das vielleicht anders ausdrücken können als jetzt mit den Fäusten zum Beispiel?
Also Selbstregulation ist ganz, ganz eng verbunden mit der Entwicklung der exekutiven Funktionen. Haben vielleicht Fachkräfte auch schon mal von gehört. Exekutive Funktionen, die meinen das Arbeitsgedächtnis, vor allem auch Inhibition, also Verhaltenshemmung und kognitive Flexibilität. Und all diese Sachen, die sind Voraussetzungen dafür, überhaupt Selbstregulation entwickeln zu können. Exekutive Funktionen sind eine hochkomplexe Leistung des Gehirns. Und diese super komplexe Leistung, die entwickelt sich in den ersten Lebensjahren erstmal relativ langsam, bis so ungefähr 5 Jahren. Zwischen 5 und 6 Jahren gibt es einen Riesensprung. Das fällt vielen Fachkräften auch auf, dass in der Zeit ganz, ganz viel passiert, was Perspektivübernahme zum Beispiel angeht, Empathie, sich eigene Bedürfnisse zurückstellen können. Und trotzdem, diese exekutiven Funktionen entwickeln sich bis zum 25. Lebensjahr und werden in der Pubertät sowieso nochmal vollständig umgebaut.
Ja.
Und dann merkt man schon oder hört schon, es ist eine Kompetenz, auch junge Erwachsene haben damit zu tun. Und ich würde sogar alle Erwachsene einschließen, die unter starken Emotionen, starkem Stress auch selbst immer noch Schwierigkeiten haben, gut regulierte Verhaltensweisen zu zeigen. Also das sind wirklich Kompetenzen, die ganz, ganz, ganz viele Faktoren beeinflussen und wo wir ganz viele Vorläuferfähigkeiten sozusagen brauchen, damit das irgendwann gut funktioniert. Und das führt auch dazu, dass in den ersten Lebensjahren das durchaus auch anstrengende Zeiten der Begleitung sind, weil man das immer und immer wieder, teilweise die gleichen Situationen mehrmals am Tag hat und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder begleiten muss, damit diese Nervenbahnen im Gehirn sich einfach gut verknüpfen. Das heißt aber immer noch nicht, dass, wenn sie einmal verknüpft sind, dass ich dann in einem Moment von höchstem Stress und höchster Erregung, von Überforderung vielleicht, dann auch wirklich auf diese Regulationskompetenzen zugreifen kann. Denn unter hohem Stress schaltet unser vorderes Gehirn wie ab. Und in dem Moment fällt es uns einfach super schwer, auf diese Kompetenzen zurückzugreifen, auch wenn wir sie vielleicht schon mal gut gelernt hatten. Und das geht auch Erwachsenen so.
Ja. Ja, das ist was ich fast in jeder Fortbildung aufzeichne, ne? Also das Gehirn, das dann die Scharte fallen lässt und wir eigentlich den Zugang zum präfrontalen Kortex hier vorne einfach gar nicht mehr haben, wo ja eben die Planung und die Impulskontrolle sitzt eben. Und ich finde, das sollten alle Fachkräfte wissen, dass es eben beginnt mit dem 5., 6. Lebensjahr, dass das vielleicht ein bisschen zuverlässiger funktioniert. Aber auch wenn im Grundschulalter noch ein Kind sich eben nicht schnell und gut regulieren kann und die Fäuste dann doch einmal verwendet werden, dann ist das auch immer noch kein Drama. Das finde ich nochmal ziemlich wichtig zu sagen. Und was ist denn jetzt aber Nervensystemregulation?
Unser Nervensystem besteht aus zwei verschiedenen Zweigen. Das ist einmal unser Stresssystem sozusagen. Also ich sage es jetzt sehr vereinfacht. Unser Stresssystem und unser Entspannungssystem. Und wenn unser System Gefahr registriert, das kann, ich sage immer extra dazu, eine reale oder wahrgenommene Gefahr. Denn manchmal reagiert unser System auf Gefährdungen, die meine Nachbarin oder jemand anderes überhaupt nicht als Gefahr einstufen würde. Aus irgendwelchen Gründen, aus biografischen Gründen vielleicht, muss aber nicht sein, reagiert mein System aber gerade ganz besonders stark darauf. Und es kann sein, dass in meinem Nervensystem das Stresssystem sehr aktiv wird und das Entspannungssystem ganz stark runterfährt. Und wenn ich in diesem Stresssystem drin bin, dann fällt mir Selbstregulation sowieso schon mal deutlich schwerer. Nervensystemregulation meint aber eben, aus diesem Stresssystem wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Also das Entspannungssystem wieder ein bisschen hochzufahren, das Stresssystem runterzufahren, um dann wieder eine gute Balance zu finden.
Und das hängt ja auch viel mit, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, also mit wie bin ich schon geboren, also mit welcher Art von Gehirn, wie sensibel reagiert mein Gehirn auf gewisse Reize, hat ja nicht nur was mit Erfahrungen zu tun, zum Beispiel Traumaerfahrungen ja auch, sondern vielleicht auch mit einer Voraussetzung, die ich schon mitbringe mit der Geburt, wie sensibel mein Gehirn, mein Nervensystem auf bestimmte ja vorhandene äußere Faktoren reagiert. Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal dazu. Was sind denn so Situationen, in denen jetzt Menschen Regulation brauchen? Also sagen wir mal Kinder. Also im Kindergartenalltag, was sind denn so Situationen, in denen so eine Regulation vielleicht durch Erwachsene erforderlich wird?
Also ganz vereinfacht würde ich sagen, Situationen, in denen sichtbar ist, dass das Kind nicht schafft, in diesem Moment, in diesem Kontext, in dieser Situation sich selbst zu regulieren. Denn Kinder haben per se schon erstmal auch eigene Regulationsstrategien, ne? Also so ganz, ganz basale Strategien wie Daumen in den Mund nehmen bei ganz jungen Kindern oder in den Haaren wuseln oder die eigene Kleidung anfassen und irgendwas in den Händen machen. Das alles wären Regulationsstrategien. Auch Rückzug ist eine Regulationsstrategie, dem Konflikt entfliehen sozusagen. Und ich sage das jetzt, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu werten. Das sind einfach erstmal Strategien, die dem Kind schon relativ früh zur Verfügung stehen. Bei noch jüngeren Kindern kann man das wunderbar beobachten, das Wegdrehen von der Erregungsquelle. Wenn denen das zu viel wird, dann drehen sie sich einfach weg. Und irgendwann, je mehr sozialer Kontakt eben da ist, kann es Situationen geben, in denen diese Regulationsstrategien nicht ausreichen und unterstützt werden muss durch Erwachsene in der Anwendung einer Regulationsstrategie. Und das kann sein, dass die Fachkraft oder das Elternteil, die erwachsene Person, eine Regulationsstrategie direkt anwendet für das Kind sozusagen. Zum Beispiel das weinende Kind auf den Schoß zu nehmen, es zu wiegen oder. Es könnte auch eine Möglichkeit sein, diesem Kind eine Regulationsstrategie anzubieten, also vorzuschlagen. Mensch, möchtest du nicht dies, das und jenes machen? Oder das Kind zu fragen, was es vielleicht schon an eigenen Regulationsstrategien kennt. Also, was brauchst du gerade? Was könntest du jetzt tun, damit es dir besser geht? Auch da erinnere ich nochmal, diese letzten Fragen, das sind schon ganz schön komplexe Fragen, die ganz schön viel Kompetenz erfordern. Damit kann man Kinder schnell überfordern. Das merkt man immer gut daran, dass es eben nicht zur Regulation führt, sondern vielleicht die Dysregulation verstärkt. So eine Frage. Und dann muss ich überlegen, gut, das war vielleicht zu viel in dieser Situation, in diesem Kontext. Dann muss ich vielleicht doch einen Vorschlag machen. Dann muss ich vielleicht doch zwei Sachen zur Auswahl zum Beispiel geben. Und vielleicht sucht sich das Kind eines der beiden aus. Und es kann durchaus auch sein, dass in diesem Moment nichts funktioniert. Dann finde ich es nicht meine Aufgabe als erwachsene Person, auf Biegen und Brechen mir was auszudenken und 27 Lösungen bereitzustellen. Vielleicht ist dann auch meine Aufgabe als Fachkraft, einfach nur diese Emotion zu begleiten und einfach dieses Gefühl, dieses super anstrengende Gefühl mit auszuhalten und nicht wegzugehen, da zu bleiben.
Ja, und das ist, hört sich einfacher an, als es ist. Ja. Weil es bei uns selbst, glaube ich, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, dass, wie ich mich dann als Fachkraft reguliere in dem Moment. Denn unser Nervensystem springt ja dann auch an und holt ganz viele unbewusste Erinnerungen hervor zu bestimmten Gefühlen, ne? Und das ist ja auch, ich würde sagen, einer der zentralen Punkte, den wir sozusagen in der bedürfnisorientierten Pädagogik betrachten, ist ja sozusagen immer wieder dieses Versuchen, das Kind bei der Regulation zu begleiten, indem wir Gefühle wahrnehmen, indem wir Gefühle annehmen, indem wir Gefühle benennen, indem wir mit dem Kind gemeinsam herausfinden, was brauchst du, aber eben nicht mit der Frage, was brauchst du? Weil das, ne, sonst, also ich sag immer, wenn wir sagen, was brauchst du, und das Kind überfordert das einfach total, dann würde das Kind ja nicht diese überfordernden Gefühle schon zeigen. Also wenn das Kind wüsste, was es tun könnte, dann hätte es das ja auch schon getan. Ne? Deswegen ist diese Frage von, was brauchst du, eigentlich häufig sehr überfordernd. Und wir nutzen deswegen ja gerne das Ja-Mantra zum Beispiel, indem wir wie so Angebote machen, wie so eine Art Tablett servieren, sage ich immer, bei dem wir Aussagen treffen, bei dem das Kind gucken kann, ja, das ist es. Ne? Also sozusagen, dass es Ja sagen kann und das Nervensystem sich so regulieren kann dann, indem wir eben sagen, aha, das, du wolltest das selber entscheiden, stimmt's? Und dann, aha, das brauchte ich. Ich brauchte Autonomie und Mitbestimmung oder sowas. Ne? Und genau, also deswegen bedürfnisorientierte Pädagogik, würde ich sagen, da ist wirklich eins der zentralen Elemente, dieses Selbstregulation, ja auch bei mir als Fachkraft, was spüre ich in mir, welche Gefühle und was macht es mit mir, wenn das Kind eben zum Beispiel so wütend ist, und auch beim Kinddasein.
Total. Und ich würde immer noch hinzufügen, ich fasse mir da wirklich sehr gerne an die eigene Nase. Denn wenn ich in großer Überforderung und in hohem Stress stehe gerade und mich jemand fragt, na, was brauchst du denn gerade? Dann führt das vielleicht auch bei mir dazu, dass meine Dysregulation verstärkt wird und meine Hilflosigkeit steigt, weil ich denke, na ja, wenn ich es wüsste, dann hätte ich es ja schon gemacht. Auch ich bin dann als erwachsene Person manchmal dankbar, wenn mir jemand sagt, möchtest du das oder das machen? Und einfach mir Vorschläge macht, weil ich auf den Teil meines Gehirns, der kreative, logische Lösungen erarbeiten kann, eben gerade auch keinen Zugriff habe.
Ja, genau. Und was dann mich zumindest noch dysregulierter macht, ist, wenn jemand dann sagt, jetzt beruhig dich doch mal. Ja, genau. Also, dann denke ich, nee, ich beruhig mich jetzt gar nicht. Ja. So, genau. Und da eher diese Anerkennung des Gefühls erstmal schon zu einer Beruhigung führt. Ne, ich habe ja im Buch Wörterzauber statt Sprachgewalt diese Studie angeführt, Putting Feelings into Words. Also sobald man Gefühle in Worte fasst, ist es ja schon eine Form der Regulation sozusagen. Wir brauchen ja auch immer eine Form der Regulation, wenn wir gestresst sind, oder? Also wenn sozusagen das Stressmaß hoch ist, oder? Also geht eine Dysregulation immer mit Stress einher, oder?
Ich würde sagen, ja. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass eine Dysregulation immer bedeutet, in diesem sehr hohen Stresslevel zu fahren. Es kann auch sein, dass mein System schon wieder heruntergefahren ist, aber aus einer ungesunden Perspektive heraus. Also wenn ich sehr lange in diesem Sympathikus-Zustand gewesen bin und ganz lange in diesem powernden, aktivierenden Zustand gewesen bin, dann bleibt dem Nervensystem noch eine andere Möglichkeit, nämlich der Freeze-Zustand. Da ist häufig der Stress nicht so äußerlich sichtbar, ist aber auch eine Dysregulation des Nervensystems. Und auch starke Wechsel zwischen hoher Erregung und dann Freeze. Hoher Erregung, Freeze. Und das wäre dann auch eine Form von Dysregulation.
Kann man bei neurodivergenten Kindern sagen, dass der Meltdown eine Art von Freeze-Zustand ist?
Das kann sein, ja. In jedem Fall ist es ein totaler Überforderungszustand des Nervensystems. Mhm. Und insgesamt neurodivergente Kinder haben da einfach eine andere Anforderung an ihr System, weil dieses System häufig durch Umweltbedingungen, durch die Settings, in denen sie so unterwegs sind, sowieso schon stärker gefordert sind. Und häufig neurodivergente Kinder sowieso schon in ihrem Stresstoleranzfenster etwas höher fahren als andere Kinder, was dazu führt, dass die auch häufig, nicht immer, aber häufig schneller in der Überforderung sind. Bei großartigen Anpassungs- und Kompensationsstrategien zum großen Teil, ne? Das merkt man diesen Kindern nicht immer an. Aber es kann eben sein, dass wenn dann ein Settingwechsel oder ein Kontextwechsel ist, zum Beispiel von der Kita nach Hause, dass dann da der große Meltdown kommt, weil das System den ganzen Tag über kompensiert hat.
Ja, kannst du einmal nochmal das Stresstoleranzfenster erklären zum Thema Stress? Genau, weil viele denken ja, dass der gesunde Zustand von Stress bedeutet, wir sind ganz ruhig. Mhm. Also das Nervensystem ist ganz, ganz ruhig. Aber du sagst, ne, es gibt ja auch diesen Freeze-Zustand, der auch ja nicht gesund ist. Kannst du uns das Stresssystem noch mal ein bisschen erklären, vielleicht anhand des Stresstoleranzfensters?
Ja, also das Stresstoleranzfenster kann man sich wunderbar bildlich vorstellen. In der Mitte gibt es einen Bereich, ein grüner Bereich, in dem es mir genau richtig gut geht. Da sind meine Körperfunktionen ausgeglichen, Und es ist wirklich wichtig, das mit zu betonen. Meine Atemfrequenz, meine Herzfrequenz, meine Muskelspannung, die Hormonausschüttung. Also alle wirklich auch physiologischen Systeme sind relativ ausgeglichen. Wenn ich mich in diesem Fenster weiter nach oben bewege, weil ein Stressor mir begegnet, dann werden diese Systeme in Richtung Aktivität verändert. Also Herzschlag steigt, Atemfrequenz steigt, Muskelspannung steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet, dann bewege ich mich etwas weiter oben. Im besten Fall pendel ich dann irgendwann wieder zurück in meinen genau richtigen Bereich. Und dann gibt es noch den darunterliegenden Bereich, der parasympathisch dominiert ist, also von unserem Entspannungssystem. Und dieser Bereich ist auch wirklich wichtig. Den brauchen wir, um uns zu regenerieren zum Beispiel. Den brauchen wir, um abends gut in den Schlaf zu finden. Ganz unten in diesem Bereich wäre der Freeze-Zustand. Also eine Nichtaktivität sozusagen, eine Immobilisierung, aus der es sehr schwer ist, wieder nach oben in diesen grünen Bereich zu kommen. Und was auch wichtig ist zu verstehen, ein gesunder Zustand ist nicht eine Nulllinie. Also die ganze Zeit entweder im total ruhigen Bereich oder auch in diesem grünen Bereich zu sein, das meint es nicht. Gesund ist, das Leben ist Veränderung, gesund ist es zu schwingen und zu pendeln. Diese Pendelbewegung nach oben und dann wieder nach unten, nach oben und nach unten. Und solche Stressspitzen, die wir alle im Laufe unseres Tages und im Laufe unseres Lebens erleben, sind total wichtig. Das ist auch wichtig zu verstehen, dass wir zwischendurch mal solche Peaks haben. Ist überhaupt nicht wild. Dafür ist unser Körper gemacht, dass wir immer wieder in solche Belastungen hineinkommen. Wichtig ist nur, dass wir aus diesen Belastungen eben auch wieder nach unten herauskommen und wieder zurück in diesen grünen Bereich finden. Wichtig ist auch, dass wir immer mal wieder Phasen unterhalb unseres grünen Bereiches erleben. Also, dass wir immer mal wieder auch Phasen totaler Regeneration und Entspannung erleben und von da aus eben wieder in die Aktivität zurück nach oben kommen. Also ein gesundes Pendeln wäre schön. Das Problem ist bei vielen Menschen, dass sie sehr, sehr lange in diesem roten Bereich oben unterwegs sind und sehr lange in der Aktivierung und dass sie Schwierigkeiten haben, ihr eigenes System wieder zurück in diesen grünen Bereich pendeln zu lassen.
Ja, genau. Und also dieses Pendeln meint ja sozusagen Anspannung, also zum Beispiel, ich denke das immer so, wenn ich jetzt einen Vortrag oder so halte, dann ist es ja, wäre das ja Anspannung. Und dann ist es ja aber wichtig, da komme ich vielleicht, bei einem Vortrag komme ich vielleicht sogar auch schon in den roten Bereich, ne, weil das ja schon eine große Anspannung auch ist. Und dann ist es aber ja wichtig, dass ich quasi wieder mich entspannen kann, ne? Also das, also die Pendelbewegung bedeutet ja Anspannung und Entspannung, ne? Also im Alltag wäre das auch Einkaufen, ist für mich eine deutliche Anspannungssituation. Und das überfordert mich oft auch ganz schön. So, und dann brauche ich aber wieder dieses Zuhause hinsitzen und einen Kaffee trinken in Ruhe, um das wieder zu entspannen. Kann man das so sagen?
Genau, total. Man könnte sogar sagen, diese Pendelbewegungen sind Regulationen. Ich kann mich von unten nach oben in das grüne Fenster regulieren, ich kann mich von oben nach unten regulieren. Ja. Und das hört sich jetzt so wunderbar technisch an, so als würde man immer sofort Einfluss drauf nehmen können. Das ist natürlich in der Praxis anders. Ja. Und ich würde aber noch hinzufügen, wenn ich oben in diesem roten Bereich bin, es gibt Menschen, für die das funktioniert, die dann sagen können, also vor allem bei nicht allzu starker Erregung, die dann sagen können, ich muss mich jetzt mal einmal hinsetzen, in Ruhe einen Kaffee trinken und fünfmal durch atmen, dass sie darüber sich das schaffen, wieder zurück in diesen grünen Bereich zu kommen. Wenn die Anspannung total stark und groß gewesen ist, dann müssen wir uns vorstellen, der ganze Körper hat sich auf einen Kampf oder eine Flucht bereit gemacht. Der hat sich vorbereitet, der hat alle Muskelenergie bereitgestellt, der hat die Durchblutung erhöht, der hat die Atemfrequenz, die Herzfrequenz erhöht, den Blutdruck erhöht, der hat Stresshormone ausgeschüttet, damit wir kämpfen oder fliehen. Aus diesem Zustand heraus zu sagen, ich entspanne mich jetzt mal, das funktioniert für ganz, ganz viele Menschen nicht. Vor allem auch für Kinder häufig nicht. Mhm. Deswegen dann zu sagen, beruhig dich jetzt mal, setz dich doch mal still hin, das wird häufig nicht funktionieren, weil diese muskuläre Anspannung, die da ist, erstmal rausgearbeitet werden muss. Und das funktioniert wirklich am besten über Bewegungen. Das müssen keine Marathonläufe sein, also es reichen schon kleine Bewegungen, aber um diese Muskelspannung einmal rauszuarbeiten, diesen Stresshormonen die Chance zu geben, durch den Blutkreislauf zu fließen und darin eben verarbeitet zu werden, das ist total entscheidend, damit wir nicht in dieser Stressschleife hängen bleiben. Weil dann setze ich mich vielleicht hin, bin aber überhaupt nicht ruhig. Mhm. Das wäre bei Erwachsenen die Situation, ich setze mich hin, nehme aber sofort das Handy in die Hand, um mich wieder zu betäuben. Das wäre bei Kindern vielleicht, ich setze mich hin, um jetzt zu gefallen und muss dann aber danach sofort wieder aufspringen und durch die Gegend rennen, weil diese Stresshormone und diese Anspannung noch in mir drin steckt. Ja. Deswegen dann nur zu sagen, jetzt setz dich mal hin und beruhig dich, das führt in jedem Fall nicht dazu, dass das System wieder zurück in diesen grünen Bereich kommt. Das führt vielleicht zu einem sehr angepassten Verhalten, aber nicht zu einer echten Regulation.
Eine kurze Unterbrechung, jetzt kommt Werbung. Partner dieser Folge ist die Pedico-Akademie.
Passend zum Thema der heutigen Folge rund um Selbst- und Co-Regulation bietet die Pedico-Akademie ein Seminar an, das dich in deiner pädagogischen Arbeit gezielt unterstützt. Im Seminar Interaktionsqualität in der Kita, Feinfühligkeit trainieren und Regulationsstrategien des Kindes erkennen, lernst du, wie du Kinder in ihrer Emotionsregulation besser verstehst und sie in herausfordernden Situationen feinfühlig begleitest. Dieses Seminar ist Teil der Reihe Fachkraft für kindliche Entwicklung. Die Qualifikation vermittelt dir fundiertes Wissen zur kindlichen Entwicklung von den ersten Lebensjahren bis ins Jugendalter und zeigt, wie du Entwicklungsprozesse im pädagogischen Alltag professionell begleiten kannst. Alle weiteren Infos und Weiterbildungsmöglichkeiten der Pedico-Akademie findest du unter pedico-akademie.de/regulation. Diesen und weitere Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Ja, also der Stress ist innerlich sozusagen immer noch da. Ne? Ich stelle mir auch immer vor, wie das ist mit dieses Fachkräfte sagen, jetzt ist Ruhezeit, wir beruhigen uns alle, wir werden alle ruhig und das Kind legt sich hin und wir denken, wir haben dazu beigetragen, dass das Kind sich jetzt entspannen kann, aber das innere Stressmaß ist vielleicht so hoch und das Kind passt sich einfach nur an und vielleicht wird das Stressmaß sogar noch höher, weil es eben nicht mitbestimmen darf und dann denken wir vielleicht, es führt zu Regulation, aber dabei ist die Dysregulation innerlich trotzdem noch vorhanden. Ne? Das finde ich wirklich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass genau, also wir wissen es ja auch, dass Fachkräfte ja wahrscheinlich selbst relativ viel in dem roten Bereich agieren. Also ne, das ein Stressmaß in Kitas ist einfach wahnsinnig hoch. Das heißt, diese Spitzen sind wahrscheinlich sehr viel da. Was könnte ich denn jetzt als Fachkraft tun, um selber eben meine Regulation im Blick zu behalten? Und genau, wie du gerade schon sagtest, das Handy in die Hand nehmen, was viele Menschen heutzutage machen, was nicht wirklich zur Regulation führt. Wie kann ich denn dann mit meinem Stressmaß umgehen? Also ich schätze mal, das ist eins der vielen Themen, zu denen du bestimmt angefragt wirst. Wie können wir denn als Fachkräfte uns jetzt regulieren? Was gibt es denn da für Tools?
Das stimmt. Ich werde genau zu diesen Themen total viel angefragt und ich sage mal direkt im Vorfeld, in so einem System, das von Stress geprägt ist, selbst reguliert zu sein, das ist einfach auch eine mega Herausforderung. Ne? Also ich habe leider auch nicht den Zauberstab, der sagt, mach diese drei Übungen, es wird dir für immer besser gehen. Und gleichzeitig sind wir hier und jetzt da, wo wir sind und müssen von da aus irgendwie gucken, wie wir dabei selber gesund bleiben und mit den Kindern so gut es geht, so gut wie möglich und vor allem nicht grenzüberschreitend umgehen. Und der erste wichtige Schritt ist schon, das habe ich vorhin ganz am Anfang einmal gesagt, überhaupt erstmal selbst zu bemerken, wenn ich gestresst bin. Denn manchmal begegnen mir Fachkräfte, die dann erzählen, sie waren 8 Stunden lang nicht auf Toilette, haben keinen Schluck Wasser getrunken und merken dann um 16 Uhr, oh Gott, ich habe das die ganze Zeit total unterdrückt. Das sorgt schon mal dafür, dass meine Grundbedürfnisse so lange aufgeschoben wurden, dass es auf jeden Fall einen inneren Stress gibt. Das heißt, zwischendurch immer mal wieder reinzufühlen, wie geht es denn mir eigentlich gerade? Und es kann helfen, das auch im Team zu machen. Ne? Also morgens, wenn wir ankommen. Denn wir haben morgens, wenn der Arbeitstag anfängt, alle schon unterschiedliche Phasen hinter uns. Die eine Person kommt vielleicht noch total müde, gerade aus dem Bett in die Einrichtung. Die andere Person hat schon einen enormen Irregulationsaufwand zu Hause betrieben, weil sie vielleicht andere Menschen versorgt hat. Vielleicht aber auch, weil der Verkehr super stressig gewesen ist oder. Also in welchem Zustand komme ich heute gerade? Und dann so häufig wie möglich im Laufe des Tages immer wieder selbst einzuchecken bei mir. Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Damit ich dann im besten Fall eben gegensteuern kann. Und also es muss möglich sein, den Grundbedürfnissen wie mal einen Schluck Wasser trinken oder mal auf Toilette gehen nachzugehen. Und das sind immer so Momente, wo ich das zur Gewohnheit machen würde, reinzufühlen und zu gucken, wie geht es mir gerade? Was braucht es gerade? Ist der Lautstärkepegel zu hoch für mich? Dann ist es in den allermeisten Fällen nämlich auch für die Kinder so. Also es ist ganz interessant, wenn ich in meinen Fortbildungen mit Fachkräften zusammen erarbeite, was sind eigentlich die Situationen, wo sich besonders viele Kinder aus unserer Sicht gestresst fühlen oder wo wir bei besonders vielen Kindern Anzeichen von Dysregulation erkennen. Und dann schauen wir, was sind eigentlich die Situationen, in denen sich besonders viele Fachkräfte gestresst fühlen. Und häufig sind diese Situationen deckungsgleich. Also es sind häufig genau die gleichen Situationen, die beide Parteien unter Stress setzen. Und wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich einmal vielleicht an der Situation an sich schon mal was verändern. Ne? Zum Beispiel, dass ich den Ablauf irgendwie anders strukturiere und eventuell an meiner Haltung zur Situation. Weil wenn ich weiß, das sind per se schon mal Situationen, in denen mein System hochfährt, dann kann ich vielleicht währenddessen noch mal ein bisschen eher darauf achten, ja, jetzt weiß ich, dass ich so gestresst bin, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich eher zum Beispiel sehr direktive Anweisungen den Kindern gebe. Wenn ich das vorher schon weiß, dann kann ich in der Situation besser darauf achten. Und dann würde ich wirklich jeden Moment, der mir zur Verfügung steht, wo ich mal einmal durchatmen kann, den bewusst zu nutzen. Und das mit dem Handy vorhin, also ich sage das nicht, um jemandem zu sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Für manche Menschen kann das funktionieren. Für manche Menschen wirkt das regulierend, einmal mit, weiß ich nicht, einer guten Freundin, dem Partner, wem auch immer, Kontakt aufzunehmen, um sich darüber zu regulieren. Für viele Nervensysteme nicht. Da wäre ein Spaziergang in der Mittagspause sehr viel günstiger. Und da wirklich bewusst mit zu sein, weil ich finde, das ist schon krass, wenn man als Fachkraft sagt, ich bin 8 Stunden bei der Arbeit und kann die ganze Zeit über nicht bei mir sein und muss meinen Stress eigentlich total wegschieben und fange dann erst um 16.30 Uhr an, wirklich mich um mich selber zu kümmern. Das sind einfach 8 Stunden Lebenszeit, die man nicht auf diesem dauerhaft erhöhten Stressfenster erleben sollte.
Ja, und wir wissen ja auch, dass so erhöhte Stressmaße bei Menschen wirklich, also negative Auswirkungen haben, ne? Also wir wissen ja auch, dass eben die Berufsgruppe der pädagogischen Fachkräfte viel mehr von psychischen Belastungen betroffen ist als andere Berufsgruppen. Und das hängt ja damit wahrscheinlich auch zusammen, ne? Wie ist das jetzt? Also welche Auswirkungen haben denn so Stresserfahrungen, vielleicht auch frühe Stresserfahrungen bei Kindern zum Beispiel, was ja bei mir häufig Thema ist, wenn jetzt Eingewöhnungen relativ zackig vollzogen werden und wenig die Bedürfnisse der Kinder mit einbezogen, dann können ja Kinder auch in so eine starke Überforderung kommen, ne? Und so eine Dysregulation, wenn noch keine Bindungssicherheit da ist und so weiter. Was können denn solche starken, anhaltenden Stresserfahrungen für Auswirkungen haben?
Also es gibt sehr, sehr weitreichende Auswirkungen, sehr weitreichende negative Auswirkungen, muss man sagen. Und um das einmal vorwegzuschieben, Stress ist nicht per se negativ. Ich spreche, wenn ich jetzt die Auswirkungen so aufzähle, dann spreche ich von sehr intensiven, immer wiederkehrenden oder lang anhaltenden Stresssituationen. Und da wissen wir, es gibt viele verschiedene Bereiche der gesamten Gesundheit. 4 davon sind besonders gut untersucht. Dass es zum Beispiel starke Auswirkungen auf die Fähigkeit des Immunsystems hat, Viren und Bakterien abzuwehren. Und das kennen wir auch, vielleicht auch von uns selber, dass das Immunsystem in Stresssituationen erstmal viel aktiver ist und häufig besser arbeitet. Und krank werden wir erst dann, wenn der Urlaub anfängt. Wenn das System dann zur Ruhe kommt, dann die Immunabwehr hochfährt, um diese Krankheitserreger zu bekämpfen. Und auf eine ganz lange Sicht, auf eine dauerhafte Sicht betrachtet, führt es langfristig dazu, dass das Immunsystem weniger gut in der Lage ist, Erreger abzuwehren. Und das sind teilweise Auswirkungen, die sich zum Teil erst im Erwachsenenalter zeigen, wo die Stressoren aber eben schon ganz früh in der frühen Kindheit da gewesen sind. Allergien und Unverträglichkeiten wäre auch so ein Beispiel, die sich deutlich häufiger zeigen bei Kindern, die in den ersten Lebensjahren extrem Stressoren ausgesetzt gewesen sind. Das bedeutet auch im Umkehrschluss nicht, dass alle Kinder, die Allergien und Unverträglichkeiten haben, früher mal extrem Stress ausgesetzt gewesen sind. So rum stimmt es nicht, aber andersherum steigt eben das Risiko für diese Dinge. Dann das zweite ist bestimmte Systeme im Gehirn. Und auch das ist wieder interessant, weil es vor allem Gehirnsysteme sind, die in Mitleidenschaft gezogen werden, die für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und die Neubildung von Nervenzellen zuständig sind. Also das kann sein, dass wir dann eben eine doppelte Belastung haben, dass das System per se schon unter Stress steht, wo wir schlechteren Zugriff auf Selbstregulationskompetenzen haben und dadurch sich eben Strukturen im Gehirn schon verändert haben und dass das doppelt negativ beeinflusst. Und dann wissen wir, dass das Risiko steigt für zum Beispiel Bluthochdruck, für Stoffwechselerkrankungen wie Insulinempfindlichkeiten oder Resistenzen, für Übergewicht im Erwachsenenalter. Und auch das ist mittlerweile total gut logisch erklärbar, weil das System, was unter Hochstress ist, hochkalorische Nahrung bevorzugt, weil wir das besser einlagern können. Ne? Also unter Stress muss mein Körper davon ausgehen, dass meine Grundbedürfnisse nicht genügend erfüllt werden können. Das sind ja so ganz alte evolutionäre Reaktionen, die da in uns noch funktionieren. Und die sorgen eben dafür, dass unser ganzes System eher sich jetzt in der akuten Stresssituation sichern will. Und da wäre es früher immer klug gewesen, so viel Kalorien wie möglich aufzunehmen und die möglichst gut einzulagern, damit ich möglichst lange davon zehren kann. Und der vierte Bereich ist die psychosoziale Gesundheit. Auch das wissen wir heute relativ genau, dass frühe Stresserlebnisse total extreme Auswirkungen auf die eigene Gesundheit haben. Es gibt viel häufiger Angst- und Essstörungen zum Beispiel, Gewalt gegen sich selbst und oder andere und eine allgemein verringerte Lebenszufriedenheit. Also die ACE-Studie hat das sehr gut herausgearbeitet, Adverse Childhood Experiences. Und sie hat eben auch herausgestellt, dass je mehr potenzielle Stressoren es in der frühen Kindheit war, desto höher ist das Risiko. Also es ist wirklich so ein paralleler Zusammenhang sozusagen.
Und gegenüber Stress ist ja ein Schutz, also was uns ja schützt, ist ja die mittlerweile allbekannte Resilienz. Kann man auch sagen, dass sozusagen Regulationsfähigkeit mit Resilienz einhergeht?
Auf jeden Fall. Also sich selbst regulieren können ist ein totaler Resilienzfaktor. Und Resilienz ist ein sehr großes Konstrukt. Je mehr Ressourcen ich zur Verfügung habe, desto besser wird auch meine Selbstregulationskompetenz sein. Also wenn ich früh gelernt habe, dass ich auf mich alleine gestellt bin und alles alleine lösen muss, dann wird meine Selbstregulationskompetenz darunter leiden und auch meine Resilienz sehr wahrscheinlich zumindest. Ja.
Okay, also kann man schon auch sagen, also das Thema beschäftigt mich auch immer wieder, zum Beispiel wenn jetzt ein Kind eingewöhnt wird, dann ist das ja schon auch was für viele Stress bedeutet, also für das Kind selbst, für die begleitenden Eltern und so weiter. Und Kinder werden ja häufig dann auch krank in genau dieser Zeit, ne? Also kann man ja schon auch die These aufstellen, das hat zwar vielleicht mit den Viren zu tun, mit denen das Kind noch nicht in Kontakt gekommen ist, aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch, weil es einfach so auch eine Stresserfahrung ist, oder?
Also ich kenne keine Studien dazu und würde sagen, auf jeden Fall sind das für mich beides Sachen, die sich sehr bedingen. Also einmal der Kontakt mit neuen Viren, die für den Körper noch nicht bekannt sind und dann unter Umständen eben auch ein Immunsystem, das durch diesen Umbruch, diesen Stress belastet ist. Ja, und das sehen wir in der Praxis auch häufig, dass die Kinder dann alle Viren erstmal mitnehmen und das dann aber dazu führt, dass sie auch lange der Kita fernbleiben. Und dann kommen sie wieder und das bedeutet wieder Stress für das System, sich dann wieder anzupassen, ne? Also das dauert häufig ja auch Wochen und Monate, bis man da so einen stabilen Grund drin hat. Was auch nicht heißen soll, dass Eingewöhnungen per se und für alle immer negative Auswirkungen hat. Überhaupt nicht. Also es kommt sehr auf das Individuum an, auf das Kind an. Wir können sagen, dass die Zeit der Eingewöhnung per se eine potenziell belastende oder potenziell stressende Zeit ist. Das bedeutet aber nicht, dass das bei jedem einzelnen Kind Stress auslöst. Ne? Stress ist ja immer ein Abwägen von Stressoren und Ressourcen sozusagen, ob das dann am Ende Eustress oder Distress ist, also ob ich damit gut umgehen kann oder ob es mich potenziell schädigen kann. Und wenn ich super viele Ressourcen auf der anderen Seite habe, ne, also sichere Bindungen zu Hause, ein liebendes, nährendes Umfeld und super Bezugspersonen und irgendwie günstige Umgebungsbedingungen auch in der Einrichtung, dann kann das durchaus sein, dass das eine Transition ist, die ich als stärkendes Erlebnis mitnehme in meine Biografie.
Ja. Total wichtig. Ich muss gerade auch an Kinder denken, die zum Beispiel ganz viel mit so Verstopfung zu tun haben oder mit Bauchschmerzen oder sowas, ne? Ich glaube, das ist auch noch nicht überall bekannt, dass das eben auch dann so Stresszeichen sein können, ne? Also weil du meintest, dass Stress auch Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt eben hat. Siehst du da auch einen Zusammenhang?
Kann auf jeden Fall sein, ja. Also das kennen wir von Erwachsenen auch, dass es, egal in welche Richtung, dass es in jedem Fall Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt hat. Unser Mikrobiom ist ein total sensibler Sensor für Stress und reagiert darauf sofort. Das wissen wir heute auch, dass diese Darm-Hirn-Achse ein total sensibles Konstrukt ist, was auf inneren und äußeren Stress total sensibel reagiert.
Wollen wir das mal jetzt zusammenbringen, sozusagen die Regulation der Fachkräfte und die Regulation der Kinder? Es gibt ja diesen Spruch, also den nutzen wir auch ganz viel in unseren Ausbildungen, Selbstregulation vor Koregulation. Was ist denn damit gemeint? Also was heißt denn das für dich?
Also ich schaue mir das nochmal an aus der Perspektive von, was passiert eigentlich bei Stress in beiden Parteien. Und ich glaube, es ist wichtig, das noch einmal so runterzubrechen. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, die erwachsene Person steht unter Stress, dann zeigt diese erwachsene Person Stressreaktionen. Das sind teilweise überhaupt nicht sichtbare Stressreaktionen. Also dass die Nebennierenrinden Stresshormone ausschütten, das sehe ich von außen nicht. Aber es gibt eben auch sichtbare Stressreaktionen, wie die Mimik verändert sich vielleicht. Das können nur so mini bisschen Veränderungen sein im Gesicht. Meine Körperhaltung verändert sich vielleicht, meine Stimmlage verändert sich vielleicht. Das heißt, unter Stress äußere ich diesen Stress, ob ich das will oder nicht, nach außen. Und wenn dieses Kind, das jetzt vielleicht auch gestresst ist oder aus irgendeinem Grund dysreguliert ist, dieser erwachsenen Person gegenübersteht, die gestresst ist, dann senden beide sich gegenseitig Stresssignale aus. Und das Kind, das davon ausgeht, dass die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse total extrem von dieser Fachkraft abhängt, also das Grundbedürfnis nach Versorgung, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Schutz. Wenn diese Fachkraft jetzt unter Strom steht, unter Stress steht, dann muss das Kind davon ausgehen, dass die Erfüllung seiner Grundbedürfnisse in Gefahr ist. Und das kann dazu führen, dass das Kind eben selbst sein Nervensystem aktiviert oder es ist schon aktiviert und es fährt noch stärker hoch. Und das kann echt zu so einer ungünstigen Negativspirale führen, dass sich dann beide in ihrem Stress nur verstärken. Deswegen Selbstregulation vor Koregulation. Also bevor ich versuche, in einen guten Kontakt mit dem Kind zu gehen, muss ich versuchen, mich selbst zu regulieren. Um im besten Falle eben nicht diese starken Stressreaktionen, laute, schrille Stimme, schnelle Sprechgeschwindigkeit, angespannte Körperhaltung, angespannte Gesichtsmuskulatur um die Augen herum, um den Mund herum, vielleicht auch angespannte oder fahrige Bewegungen, viel zu schnelle fahrige Bewegungen passiert sofort, wenn man unter Strom steht. Und das spüren die Kinder sofort. Und vor allem sensible Kinder achten auf diese verkörperten Anzeichen viel stärker als auf das gesprochene Wort. Also dann kann ich noch so häufig sagen, es ist doch alles gut, komm, wir setzen uns jetzt erstmal hin. Wenn mein Körper das Gegenteil ausdrückt, dann wird das Kind sehr viel eher auf diese verkörperten Ausdrücke reagieren.
Und wie mache ich das jetzt? Also wenn ich jetzt so eine Situation habe, die mich eh auch schon stresst. Also sagen wir mal, wir können ja wieder bei dem Kind sein, was eben wütend wird und das von vorhin wieder aufgreifen. Und sagen, so ein wütendes Kind, was vielleicht mit den Fäusten anfängt zu hauen, weil es sich eben selber nicht stoppen kann da. Und das löst bei mir einen unglaublichen Stress aus. Warum auch immer, wegen äußeren Stressoren, wegen biografischen Glaubenssätzen, wegen was auch immer, bin ich jetzt total gestresst. Kannst du das mal einmal erklären, was mache ich denn dann genau? Also was könnte ich dann machen, wie könnte ich mich selber regulieren und wie könnte ich dann das Kind regulieren in dem Moment?
Also es ist immer sehr schwer, so hypothetische Situationen dann zu analysieren. Ich will das gerne versuchen, aber es kommt natürlich immer total drauf an, ne? Welches Kind ist da vor mir, welche erwachsene Person ist da vor mir, wie ist die Gesamtsituation. Denn es gibt so Situationen, wo ich sagen würde, wenn beide sich schon total hochgeschaukelt haben in ihrem Stress, ne? Und die erwachsene Person merkt, ich komme da gerade gar nicht mehr raus, dann ist sie auch nicht mehr die richtige Person, das Kind zu begleiten. Dann gehen wir in so strukturelle oder auch so in so Teamprozesse, wo es wichtig ist, dass es gute Absprachen darüber gibt, wie sprechen wir uns an, wer kann übernehmen. Weil dann vielleicht wirklich diese eine Person nicht mehr die richtige ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht kompetent genug ist oder nicht professionell genug ist, sondern es ist im Gegenteil hochprofessionell dann abzugeben und dann zu sagen, ich brauche mal Hilfe. Wenn es so schlimm noch nicht ist und ich merke, in mir steigt so der Stress und ich will gerne versuchen, dieses Kind zu begleiten, dann versuche ich, das funktioniert für mich am allerbesten, erstmal bei meinem Körper zu sein. Weil dann merke ich in den allermeisten Fällen schon, meine Atmung wird schneller, mir wird so leicht heiß oder ich kriege schwitzige Hände oder. Für mich funktioniert Atmen super. 2-mal, 3-mal tiefer ausatmen als einatmen oder auch mal ausseufzen zum Beispiel. Funktioniert auch super. Unser Nervensystem funktioniert zum allergrößten Teil autonom. Also deswegen heißt es autonomes Nervensystem, funktioniert vollautomatisch. Aber es gibt so einzelne Stellschrauben, auf die man Einfluss nehmen kann. Die Atmung ist eine davon. Also ich kann meinen Herzschlag, meine Herzfrequenz oder meinen Blutdruck oder meine Nebennierenrinden von außen nicht beeinflussen. Aber meine Atmung kann ich beeinflussen. Und die wiederum beeinflusst dann auch alles andere. Also wenn ich tiefer, länger ausatme zum Beispiel, dann verringert das auch meine Herzfrequenz, dann senkt das den Blutdruck ganz leicht, dann nimmt es häufig schon mal so ein bisschen Körperspannung raus. Das heißt, das wäre für mich so der erste Zugang. es kann sein, dass ich dafür die Situation einmal unterbrechen muss. Dass ich mich kurz umdrehe, zweimal auf den Boden stampfe oder ausatme oder so und mich dann der Situation wieder widme. Und du hattest eben gesagt, das Kind hat vielleicht schon die Fäuste geballt. Das will ich auch nochmal dazu sagen. Natürlich, sobald ein anderes Kind in Gefahr ist, muss ich sofort dazwischen gehen. Dann kann das auch sein, dass meine Selbstregulation diese paar Momente warten muss, wenn ich ein anderes Kind schützen muss.
Ja. Das ist, finde ich, einen ziemlich wichtigen Punkt, quasi erstmal zu spüren, dass ich so überfordert bin, ne? Also, dass ich jetzt gerade dysreguliert bin. Ich finde, das ist ja schon ein ganz schwieriger Punkt, weil ich quasi selber mir eingestehen muss, dass ich gerade das nicht schaffen kann und dass das keine Schwäche ist. Sondern, ne, also manchmal schaffe ich es dann wahrscheinlich nicht mal, mir Hilfe zu holen. So, ich hatte das auch einmal in einer Einrichtung, als ich dort zur Evaluation war, dass eine total überfordernde Situation, das war von vornherein klar, dass die eigentlich nicht stemmbar ist für eine Fachkraft, aber das Motto war durchziehen, ne? Und die Fachkraft wurde immer gestresster und dann passieren automatisch logischerweise verletzende Verhaltensweisen. Also das ist ja nicht mehr zu unterbinden. So, und dann ist es ja super wichtig, dass ich dann stoppen kann innerlich und sagen kann, okay, das kann ich und mein Nervensystem nicht schaffen. So, das heißt, ich brauche Unterstützung oder auch, oder nee, ich brauche erstmal die Anerkennung, dass das in Ordnung ist, dass ich das jetzt nicht schaffe, ne? Weil ich bin dann mit der Fachkraft im Gespräch gewesen und das war so schambesetzt. Also das konnten wir nicht mal thematisieren so richtig, weil es so schambesetzt war, dass das eben nicht machbar war und dass eigentlich Hilfe gebraucht worden wäre, ne? Und das erstmal anzuerkennen. Und ich würde dich gerne fragen, was sagen denn so Teams dann? Was machen sie damit? Also wie gehen die da aufeinander zu? Wie helfen sie einander da? Hast du da ein paar so Tools?
Also Teams gehen da sehr unterschiedlich mit um. Es gibt Teams, die besprechen Codewörter, die sie sich zuwerfen können. Das passiert also in meiner Erfahrung häufig in offenen Konzepten, die vielleicht auch räumlich voneinander getrennt sind, ne? Dass sie das Wort natürlich im besten Falle eben nicht der Name des Kindes oder ich bin überfordert oder, sondern dieses Codewort soll eben dafür stehen, ich brauche Hilfe. Und das soll ein Wort sein, was ich auch über den Flur rufen kann, sodass es im Nachbarraum vielleicht jemand hört. So. Es gibt Teams, die kommen mit diesem Codewort nicht so klar, die machen das unter sich aus. Das setzt aber schon eben eine gute Fehlerkultur voraus, dass ich meine Kolleginnen, meinen Kollegen ansprechen darf. Und was für mich immer dazu gehört, ist, solche Situationen so schnell wie möglich auch nachzubesprechen. Also so schnell wie möglich in Dienstbesprechungen etc. zum Thema machen, damit eben solche Situationen wie eine Fachkraft will am liebsten im Erdboden versinken, weil ihr das so unangenehm ist, dass sie diese Situation in Anführungszeichen nicht geschafft hat. Dass solche Situationen eben nicht passieren, sondern dass es dann einen breiten Konsens darüber gibt, dass diese Situationen auftreten. Jeder Fachkraft, wirklich jeder. Und dass es eben hochprofessionell ist, in solchen Situationen abzugeben oder auch einzugreifen und zu sagen, du komm, ich übernehme mal, geh du mal raus, ich mach das weiter.
Ich bin so ein bisschen am immer wieder überlegen, wie das so ist mit so Codewörtern, ne? Weil ich finde es eigentlich sogar, wenn wir jetzt im Sinne der Bedürfnisorientierung wieder gucken, fände ich es eigentlich ziemlich als Vorbilder ziemlich gut, wenn Fachkräfte auch sagen können, ich bin jetzt überfordert, ich brauche Hilfe. Ne? Also weil dann sind wir natürlich auch Vorbilder für die Kinder in solchen Überforderungssituationen. Und wenn sie dann eben nicht nur, keine Ahnung, Regenbogen rufen, das kriegen die Kinder ja dann eh raus oder die fragen sich dann eher, was ist denn das? Sondern der anderen Person sagen können, ich brauche Hilfe, ich bin überfordert. Ich glaube, das ist total wichtig, dass die Kinder das auch sehen, dass wir keine Übermenschen sind und wie wir uns dann Hilfe holen.
Das würde ich unterschreiben und unterstreichen wahrscheinlich auch und dazu sagen, also ich glaube, total toll wäre das, wenn das irgendwann funktionieren würde. Für mich wäre so ein Codewort der Zwischenschritt, ne, weil vielleicht ist das erstmal das, was noch am ehesten funktioniert, weil das andere schon zu viel Verletzlichkeit und Offenheit voraussetzt. Das ist ja echt also schon eine große Kompetenz, das sagen zu können. Boah, ich glaube, ich bin gerade überfordert. Ich glaube, ich schaffe das gerade nicht. Und gleichzeitig ist es, da gebe ich dir total recht, ein so wunderbarer Lernmoment auch für Kinder. Das versuche ich auch immer so mit reinzubringen, wenn ich an mir selber merke, dass ich zum Beispiel total angespannt bin, weil gestresst, weil gleich die große Ausflugssituation zum Beispiel startet oder. Wenn ich das an mir merke, dann wäre es total gut, zu sagen, boah, ich merke, ich bin total gestresst. Ich glaube, ich muss mal einmal ausschütteln. Ich glaube, ich muss mal einmal meine oder zwei Hampelmänner machen oder. Weil dann einmal lernen am Modell und dann erweitert sich das Regulationsrepertoire des Kindes sozusagen auch sofort mit, ne? Weil es merkt, wenn man so angespannt ist, dann ist das scheinbar eine Möglichkeit, das zu machen. Das ist natürlich viel günstiger, der Lerneffekt, als zu lernen, ich merke das ja so oder so, dass diese Person total gestresst ist und ihre Strategie damit umzugehen, ist schlechte Laune zu kriegen oder zu meckern oder.
Ja, ich muss auch an eine Fachkraft denken, die hat mir mal erzählt, da hat sie dann irgendwann an einem Tag war sie so gestresst, dass sie das Fenster aufgemacht hat und rausgeschrien hat. Und dann waren dann die Kinder so, huch, was macht sie denn jetzt so? Und dann hat sie das erklärt, ja, ich war gerade irgendwie so gestresst und so wütend und dann habe ich die Luft angeschrien oder so. Und dann einen Tag später machte ein Kind das Fenster auf und schrie raus und sagte, jetzt habe ich die Luft angeschrien. Das ist echt, finde ich super, ne? Wenn es da solche, ja, wenn man da so Vorbild ist. Aber genau, das braucht natürlich sehr viel Kontakt mit sich selbst, ne? Und sehr viel, also Selbstregulation ist, glaube ich, auch ein ständiges Lernfeld für uns Erwachsene und für uns als Fachkräfte. Das ist wirklich was nicht so von jetzt auf gleich funktioniert, weil das Gehirn das ja auch lernen muss dann, ne? Und da. Genau, Fehlerfreundlichkeit ist da auf jeden Fall das A und O. Und ich glaube, es geht nicht darum, perfekt zu sein und jedes Mal perfekt, ne, das sagen wir auch immer wieder, es geht nicht um Perfektion und jedes Mal immer perfekt reguliert zu sein, aber zumindest das zu üben und neue Strategien auszuprobieren, ist, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig.
Absolut. Und es ist auch für Fachkräfte, auch für alle anderen Erwachsenen eine Lebensaufgabe, das zu lernen. Ich glaube auch, wie in so vielen anderen Sachen, fängt es bei mir selber an. Es gibt so ein schönes Zitat von Thomas Harms, um den anderen zu spüren, musst du dich selbst spüren. Und ich glaube, das ist wirklich eine Voraussetzung dafür, um dann in einen guten Beziehungskontakt zu gehen, um gut korregulieren zu können. Dafür muss ich erstmal spüren, in welchem Zustand ich selber gerade bin.
Ja, ich mag jetzt zum Abschluss ganz kurz nochmal, dass wir das nicht vergessen, auf das Thema Dysregulation von neurodivergenten Kindern zu sprechen kommen. Die Kinder im neurodivergenten Spektrum sind ja wirklich eher von Dysregulation, also bedroht, wollte ich gerade sagen. Also die erleben viel schneller Dysregulation. Hast du da noch Tipps zum Ende? Was ist da vielleicht zur Koregulation noch wichtig zu sagen im Gegensatz zu, ich sag jetzt mal, neurotypischen Kindern?
Also einmal ist es mir total wichtig, das mache ich auch immer in meinen Fortbildungen eigentlich, dass wir unser Auge darin schulen, Dysregulation zu erkennen. Das ist gar nicht so leicht und darin müssen wir aber besser werden, um dem dann besser auch entgegenwirken zu können. Also sich wirklich, egal ob da jetzt Kinder mit Diagnose oder ohne Diagnose unterwegs sind, sich alle Kinder anzugucken im Hinblick auf Regulation und Dysregulation. Denn es gibt Kinder, die fallen Fachkräften dann sofort ein, weil sie besonders auffällig sind in ihrem Verhalten. Es gibt auch die Kinder, die eher zu dem Regulationsverhalten Rückzug neigen zum Beispiel, die dann völlig durchs Raster fallen, weil sie einfach nicht so auffällig sind in ihrem Verhalten. Also das wäre das Erste, wo ich sagen würde, erstmal müssen wir uns darin üben, Dysregulation zu erkennen. Am besten schon bevor das Kind so völlig dysreguliert ist. Ich nenne es also Regulationsversuche, nenne ich das, dass wir Regulationsversuche erkennen, weil das in der Regel auch Frühwarnzeichen sind. Die passieren in der Regel kurz bevor das Kind in die Dysregulation rutscht. Und wenn ich das besser erkenne, dann kann ich in dem Moment auch schon besser gegensteuern oder eben regulierende Strategien anbieten. Genau, und sowohl bei neurodivergenten als auch bei neurotypischen Kindern habe ich sehr gute Erfahrungen mit regulierenden Sinneserfahrungen gemacht, also taktile Erfahrungen anzubieten, Gleichgewichtserfahrungen, propriozeptive, visuelle, akustische, also alles, was mit den Sinnen arbeitet. Und das ist sehr individuell, wie die Kinder auf welchem Sinneskanal reagieren. Aber es gibt da eine super große Vielfalt an Materialien, aber auch an Tätigkeiten, die ich anbieten kann, die regulierend wirken können. Das kann bei dem einen Kind, das sehr sensibel auf akustische Reize und visuelle Reize zum Beispiel reagiert, das kann der Rückzug sein in einen abgedunkelten, reizarmen Raum oder eine Ecke. Das sage ich auch immer dazu. Es hat nicht jede Kita den Luxus, dass man einen ganzen Raum dafür zur Verfügung stellen kann. Aber man kann durchaus Ecken des Raumes oder Höhlen oder abdunkeln. Im besten Fall akustische Reize minimieren und so weiter. Dann gibt es Kinder, die brauchen starke taktile Reize, um sich zu regulieren. Die brauchen das, dass sie sich und ihren Körper, ihre Körpergrenzen spüren. Für die wäre was anderes sinnvoll. Die brauchen Kontakt mit Material zum Beispiel oder mit anderen Menschen, um ihren Körper wieder zu fühlen. Also das hängt sehr von der Art und Weise der Dysregulation ab und von der Art und Weise der Sinnesverarbeitung des Kindes.
Ja, also total spannend. Ich finde das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Es geht eigentlich darum, sich auch zu schulen, insgesamt Dysregulation zu erkennen, weil es gibt so viele Kinder, die das auch maskieren, also die dann wirklich alles tun, dass sie irgendwie durch den Tag kommen und sich der ganze Körper angespannt ist, um das Ganze irgendwie durchzustehen, und erst danach wird eigentlich sichtbar, wie dysreguliert sie eigentlich sind. Also, dass wir da wirklich ein waches Auge bekommen, besonders für die Kinder, die eben nicht so deutlich und laut ihre Dysregulation zeigen. Alle, die das interessiert, neurodivergente Kinder, wir haben in unserem Shop den Vortrag von Andrea Tures zum Thema Neurodiversität, Neurodivergenz. Da geht es auch um diese taktilen Regulationsstrategien, also um die sensorischen Regulationsstrategien. Das kann ich wirklich nur empfehlen, den Vortrag. Und
ich auch. Ich habe ihn auch schon gehört. Ja,
also das ist wirklich richtig super. Und ich könnte ehrlich gesagt noch ziemlich lang mit dir sprechen, Ineke. Ich hätte eigentlich noch weitere Fragen, aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Und ich glaube, einfach wenn die Menschen Interesse haben, da weiter sich mit dir zu verbinden und vielleicht dich zu einer Fortbildung einzuladen oder so, wo können sie das denn tun?
Also Sie finden mich auf jeden Fall auf meiner Website oder auf Instagram. Und im Juni erscheint mein Buch zum Thema Selbst- und Co-Regulation. Da gibt es dann ganz viele Informationen auch nochmal so in ganz schön aufgeschrieben und mit vielen Grafiken, die das ein bisschen verständlicher machen. Da könnte ich mir vorstellen, findet die eine oder der andere auch noch ein paar interessante Infos.
Genau, das war nämlich auch der ausschlaggebende Grund, warum ich dich hier eingeladen habe, weil ich mich so sehr auf dieses Buch freue, auf jeden Fall. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder, Lea. Es war sehr schön mit dir. Würde
mich auch freuen. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Bis dann.
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.